Ort, als ihr gekommen seid und ihr sagtet nein, ich meine, wenn ihr 4-5 Leute habt, das ist auch Pioniermission, wirklich, denn 4-5 Leute ist nicht gerade eine Präsenz, eine erkennbare Präsenz von Christen. Aber wir reden hier, unser Thema im Wesentlichen, wie gestern Abend gesagt, ist Nucleus Church Planting oder Gemeindegründung ausgehend von einem Grundstock von Gläubigen. Sicherlich vieles, was wir sagen, wird auch der Pioniersituation zutreffen. Aber wir reden eigentlich über die bestehende Gemeinde als Ausgangsbasis für neue Gemeindegründungen. Paulus arbeitete, wie es steht hier in diesem Text, nicht in fremden Wirkungskreisen. Er legte ein Fundament. Benutzen wir einen militärischen Begriff, einen Brückenkopf in dem Feindesterritorium. Das ist irgendwie für mich ein wichtiger Gedanke. Denn meine Vorstellung von Arbeit könnte sein, dass wir wollen diese ganze Gegend erobern für das Evangelium. Dass eine Stadt erschüttert wird, wie Jerusalem erschüttert wurde in den ersten Jahren. Sonst haben wir ja nichts hier angestellt. Das war nicht das Ziel von Paulus. Paulus war eher dazu da, in einem gewissen Bezirk einen Anfang zu machen, weiterzuziehen in der Hoffnung, dass der Wirkungskreis ausgedehnt würde, dass die Soldaten in dem Brückenkopf, dass sie von dort weg des Feindes Territorium erobern. Und er zieht weiter in dieser Hoffnung. Sein Brückenkopf hat er häufig in der Synagoge gefunden. Da waren Leute mit gewissen Voraussetzungen. Da war die Bibel. Da waren Leute, die auch von Jahrhunderten von prophetischen Vorbereitungen betroffen wurden. Juden und vielleicht wichtiger noch Proselyten und Gottesfürchtige. Menschen, die eigentlich immer noch viel Kontakt hatten zu ihrer eigenen Kultur, zu ihren heidnischen Kulturen, aber waren aus Überzeugung zu Judentum übertreten. Nahmen geistliche Dinge ernst. Manche Studien zeigen, dass diese Leute im Wesentlichen irgendwie der Mittelstand damals waren. Und waren die Art von Leuten, wo man etwas anfangen konnte, eine Gemeinde zu gründen. Ich habe einen Freund in einem österreichischen Bundesland, der eine Arbeit ererbt hat, ein sehr schweres Erbe. Und er arbeitet seit Jahren dort und nichts geht weiter. Diese Leute sind geschädigt, mit denen er arbeitet. Sie sind geschädigt von den vorherigen Missionaren, die sie immer abgeholt haben, zu kommen zu den Zusammenkünften. Wenn du jemanden abholen musst, um ihn zu bringen zur Gemeinde, ihn betteln musst, dass er kommen soll, über Jahrzehnte hinweg, wenn das Evangelium verkündigt wurde auf eine Weise, wo in erster Linie milieubeschädigten Leute erreicht werden, dann ist das eine sehr, sehr schwierige Basis, eine Gemeinde zu gründen. Dieser Missionar, meines Erachtens, ist auf einem Platz, wo die Gefahr läuft, seine Energien zu vergeuden, langfristig. Scheinbar bot die Synagoge eine andere Ausgangsbasis an. Ich will bitte nicht missverstanden werden, dass Gott nicht alle Menschen liebt, auch die Milieubeschädigten. Aber das ist nicht gerade der Grundstock, mit dem man beginnen kann, eine bodenständige Gemeinde zu beginnen. Viel ist geschrieben in dem letzten Jahrzehnt von der Multiplikation von Jüngern. Paulus und seine apostolischen Mitarbeiter rechneten aber mit der Multiplikation von Gemeinden. Und ich möchte über diese Strategie reden. Heute Vormittag reden wir über drei Aspekte der Gemeindegründung. Zunächst geografische Überlegungen. Ich habe viele Ortschaften gehört gestern Abend, von denen ich nichts weiß. Ich weiß nicht so viel über deutsche Geografie. Aber wahrscheinlich auch sehr viele kleine Ortschaften wurden angeführt. Wir werden reden über den Wirkungskreis eines einzelnen Gläubigen und schließlich heute Vormittag über die Befestigung der jungen Gemeinde beziehungsweise die Befestigung von jungen Christen in einer Gemeinde. Zunächst geografische Überlegungen. Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte 13, Vers 49. Entschuldigung, 1340. Oder, nein, 49, meine Güte. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Dann Apostelgeschichte 14, Vers 14. Nein, Vers 4. Die Menge der Stadt war aber entzweit. Und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen, die aus den Nationen, als auch von den Juden samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es inne wurden, in die Stadt von Lykaonien, Lystra und Derbe und die umliegenden und die Umgegend. Und daselbst verkündigen sie das Evangelium. Paulus kam nach Antioch in Pisidien und dort breitete das Wort sich aus durch die ganze Gegend. Und dann lesen wir hier, sie vertrieben ihnen, sie aus ihrer Grenzen. Dieses Wort bedeutet die Umgegend einer Stadt. Es ist das Wort, von dem wir unser deutsches Wort Horizont bekommen. Etwas, das Horizont von einem normalen Menschen, seine Ortschaft und sein Bezirk umherum. In Kapitel 14, sie flohen aus den drei ernannten Orten in eine neue Umgegend. Sie flohen eigentlich aus Antiochien über die gebirgige Ebene von Ikonium in einen neuen Bezirk. Apostelgeschichte 19,10 redet von der Verbreitung des Wortes in einer ganzen römischen Provinz. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, und ich könnte auch andere Beispiele anführen, ohne sehr dogmatisch darüber reden zu wollen, ist eines mir klar. Paulus in seiner Arbeit dachte an Bezirke, oder wie ihr sie nennt auch in Deutschland, Kreise. So etwa wie eine Arbeit in einem Kreisstadt. Für Oberbayern, das würde heißen Rosenheim. Oder Bad Reichenhall. Bei uns in Salzburger Land, das wäre Salzburg. In Tirol, das wäre Liezen oder Innsbruck. Und seine Arbeit umfasste einen ganzen Bezirk. Vielleicht nicht ein ganzes Bundesland, aber ein Bezirk, ein Kreis. Die Umgegend um ihn herum. Und das ist eine hilfreiche Überlegung für mich. Denn unsere Strategie in Salzburgerland war, ein Bundesland zu erreichen. Jetzt ist unsere Strategie etwas anders. Meine Arbeit hat sich wirklich geändert. Ich bin weit über Salzburgerland hinaus tätig. Aber im Wesentlichen, unsere Arbeit war darauf ausgerichtet, eine 500.000 Menschen zu erreichen. Das ist recht viele Menschen, zumindest in Österreich, für österreichische Verhältnisse. Aber dieses Bundesland besteht aus 5 Berggauen oder 5 Kreise oder Bezirke. Zum Beispiel der Pinzgau mit 50.000 Einwohnern, der Pongau mit 70.000. Flachgau ist sicherlich wesentlich größer und die Salzburger Stadt. Aber unsere Arbeit war ausgerichtet immer auf, weil es ist leichter so im Gebirge, auf ein Tal vielleicht. Nicht ein Ort, ein Tal. Und nicht nur ein Tal, sondern Täler, die zusammenkommen zu einem zentralen Punkt. Geografie ist viel einfacher im Gebirge, denn es gibt nur eine Landstraße und der ist im Tal. Und er ist immer neben dem Fluss. Und das Tal ist immer genannt nach dem Fluss. Strategie ist viel einfacher bei uns. Weil natürliche Barrieren uns einkesseln. Aber wenn du die Apostelgeschichte liest, mit einer Geografie in der Hand, siehst du, dass genauso hat Paulus gearbeitet. In gewissen geografischen Gebieten. Ich habe einen Freund, der ist Immobilienmakler. Die haben auch gesagt, Jesus war ein Freund der Sünder. Aber ich bin davon überzeugt, die Immobilienmakler sind etwa wie die Zöllner damals. Ich habe durch die Nase bezahlt. Der nichts gemacht. Jedenfalls mein Freund, der Immobilienmakler, wohnt in einem kleinen Ort von etwa 3000 Einwohnern in Münsterland. Sein Ziel ist nicht sein 3000 Seelen Dorf. Sein Ziel ist Münsterland. Und schon da in ihrer Evangelisation und in ihrer Gemeindegründungsarbeit in der jungen Gemeinde, sie haben Kreise begonnen und sie haben Ziele gesteckt über ihren kleinen Dorf hinaus. Und die Gemeinde besteht aus Leuten, aus einigen Dörfern, die sich treffen auf einer zentralen Stelle. Und ihr Ziel ist Münsterland. Ich finde, das ist durchaus eine hilfreiche und auch biblische Konstruktion. Es ist besonders für mich hilfreich, im Hinblick auf die Missionsarbeit in ländlichen Gebieten und in Bezug auf die Missionsarbeiten in kleinen Städtchen. Ich möchte fragen, wie viele von uns wohnen und arbeiten in einem Ort mit weniger als 10.000 Menschen? Relativ viel. So, das ist nicht eine uninteressante Überlegung für uns. Wenn du arbeitest in Hamburg, dann vergiss alles, was ich jetzt gesagt habe. Du hast genügend zu tun für dein ganzes Leben. Aber hoffentlich im Laufe der Zeit wirst du sehen, über Hamburg hinaus ist ein Hinterland da, ein sehr wichtiges Hinterland, das man auch in der Missionsstrategie einbindet. In einem österreichischen Bundesland, in einem der österreichischen Bundesländer, ist es leichter, einen Missionar zu finden als eine Toilette. Obwohl von meiner Erfahrungen aus, es wäre öfters viel wichtiger, das Letztere zu finden. Aber in jedem 5000 Seelen Dorf oder weniger, ein paar tausend Leute, da sitzt ein Missionar. Und da ist er gesessen seit ein paar Jahrzehnten. Und da ist eine kleine Gemeinde oder Gemeinschaft, die nicht diese 5000 Seelen Dorf erreicht hat. Jeder Mensch in dem 5000 Seelen Dorf weiß, dass der Missionar da ist, hat auch eine Meinung über seine Arbeit. Aber das Evangelium hat das Dorf nicht durchdrungen. Wenn man fragt, was glauben diese Leute? Die wenigsten wissen, was sie glauben. Sie wissen nur von einem Zerrbild. Und ich bin nicht hierher gekommen, um Leute zu sagen, was sie tun sollen und welche Korrektur sie machen sollten in ihrer Arbeit. Ich bin nicht dazu befugt. Ich kenne deine Situation zu wenig. Aber ich halte es nicht für ratsam im Allgemeinen, eine Missionstätigkeit auf so eine kleine Situation zu konzentrieren und auch aus einigen Überlegungen. Zunächst, die Gesellschaft in ländlichen Gebieten und kleinen Städten ist zu eng. Wenn der Missionar rülpst oder sein Kind bloß eine Fensterscheibe ausschlägt, dann weiß jeder davon. Es ist einfach zu klein. Ihr würdet nicht glauben, oder vielleicht macht ihr die gleiche Erfahrung, welche Post ich bekomme. Irgendein Brief an irgendein Neuseeländer, das kommt zu meinem Haus. Ohne Anfrage, das kommt zu mir. Oder ein Brief, Christi Hauptverlag, ich weiß nicht, was das ist. Oder christliche Gewerkschaftler, oder christliche das und christliche jenes. Da kommt alles in mein Haus und hat begonnen, dahin zu fließen, wenn ich bloß ein, zwei Monate da gewohnt habe. Du kommst und besuchst Hindorf, das ist etwa 4000 Einwohner. Du brauchst nur fragen am Ortseingang irgendwo, wo wohnt die amerikanische Familie? Mit den 8 Kindern. Und die kennen uns. Und es ist genauso bei dir, wenn du in einem solchen Dorf bist. Wisst ihr, in Österreich lebt der Großteil der Leute, um Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht mögen. Wisst ihr das? Ihr Lebensstil ist so ausgerichtet, Menschen zu beeindrucken, die sie in Wirklichkeit gar nicht mögen. Der Herdentrieb ist so stark in kleinen Ortschaften und Menschenfurcht, dass sich zu beschränken auf eine kleine Ortschaft, wo man wohnt, ist eine kaum siegreiche Situation. Ich kann mich erinnern, in Pongau hat man evangelisiert mit einem Missionszelt und man wollte die St. Weidner erreichen. Das ist ein Dorf mit etwa 2000 Einwohnern. So da war das Missionszelt. Ein Bauer hat uns einen Platz zur Verfügung gestellt und dann haben wir die Evangelisation gehabt und keine St. Weidner sind gekommen. Man war maßlos enttäuscht. So im nächsten Jahr hat man das, diesen Zelteinsatz in St. Johann in Ponga. Und es waren so viele Zankweitner im Zelt. Wieso? Ja, nicht das Zelt besuchen in meinem Ort, aber wenn ich fahren kann, 10 Kilometer weit weg, da gehe ich ins Zelt. Ich habe gerade eine Vortragsreihe an der Uni abgeschlossen und man hat gehört darüber hinaus, dass über die Uni hinaus, dass das ist und viele sind gekommen. Und eine Frau kam zu mir ein bisschen nervös und sie sagte, wissen Sie, Herr Colvin, ich komme auch aus Hindor. Ich sagte, oh wirklich? Schön, dass Sie gekommen sind. Und wie war das? Und sie hat davon geredet, wie Gott zu ihr sehr tief in ihr Herz geredet hat. Mehr oder weniger, dass der Herr ihr Gedanken geoffenbart hat. Und dann ich erkundige mich später und die Frau sagte so Folgendes. Wenn ihr eine Bibelstunde haben in Salzburg, da gehe ich hin. Aber in der Bibelstunde in Hindorf, da komme ich nicht. Das ist ein typisches Anzeichen von Arbeit in einem kleinen Dorf mit 5000 Leuten oder weniger. Vielleicht 10.000 Leute oder weniger, wo jeder irgendwie jeden kennt und weiß immer noch die Namen der Bauernhöfe und so weiter. Die Gesellschaft ist einfach zu eng. Zweitens, der Widerstand gegen Veränderung ist viel größer als in einer Stadt. Leute sind skeptischer und sie sind konservativ. Sie wählen die schwarze Partei. In den Großstädten in Österreich, und es wird auch so hier sein, in Großstädten, die Rote Partei ist führend. Auf dem Land die Schwarze Partei. Die Christliche Partei. Konservativ. Wenig Veränderung. In Hindorf habe ich ein sehr niedriges Profil. Ich habe noch nichts Öffentliches angestellt. Mein hauptevangelistisches Bemühung ist meine Mitgliedschaft im Tennisverein. Und meine Begleitung meiner Buben, sie sind beide geförderte Tennisspieler, die kleinen Buben. Und mein Umgang mit meinen Nachbarn. Bis jetzt haben 3 Hindorfer sich bekehrt, eher durch freundschaftlichen Kontakt und so weiter. Aber wir haben nichts Großartiges da angestellt. Wir bauen Beziehungen auf. Und wir bekommen Möglichkeiten durch Engagement, durch Schulausflüge und sowas bekommen wir Möglichkeiten, mit Leuten zu reden über das Evangelium. Walter Mauerhofer, der eine Pionierbegabung hat, beschränkte sich in seiner Arbeit auf einem ganzen Gau. Er hat zum Beispiel in Pinzgau gearbeitet, 7 Jahre, und ich glaube, in fast jedem Dorf in Pinzgau, und 50.000 Einwohner sind da, hat er evangelisiert oder Gartenbauvorträge gehalten. Er ist ein Pionier. Arbeiter. Auch in Pongau hat er so gearbeitet. Das ist nicht meine Begabung, aber ich will immerhin in meiner Missionsstrategie ein größeres Gebiet vor Augen haben als nur der Dorf, wo ich wohne. Und ich halte das auch für wichtig. Wie tut man das, wenn man arbeitet in einem größeren Gebiet? Ja, man gewinnt 3 Leute im Nachbardorf. Und dann im anderen Dorf 4 Leute. In dem Dorf, wo man wohnt, hat man dann 3 Leute. Und hier aus 3 Dörfer hat man schon eine Bibelstunde. Man fasst sie zusammen, beginnt mit einer Kerngruppe und da kann man beginnen. Eine kleine Gruppe von Menschen, die selber Beziehungen haben in ihrem jeweiligen Dorf und darüber hinauf durch ihre Verwandtschaft und in ihre Arbeitstätigkeit, ihre Berufstätigkeit, hat man eine viel größere Wirkungskreis. Ich glaube, wir müssen aber aufpassen, wenn wir Missionsstrategie vor Augen haben. In Österreich jedenfalls ist es so, dass viele den Eindruck haben, sie haben ihr Jagdrevier gepachtet und kein anderer hat das Recht, in ihr Revier zu arbeiten. Und das ist wirklich schwierig, wenn man ein sehr großräumiges Revier für sich irgendwie in Anspruch genommen hat. Unser Problem ist folgendes, solange wir hier in diesem Berggau gearbeitet haben, sind wir niemand auf die Zehen getreten. Die Leute haben gemeint, dort evangelisieren Mauerhofer und Colvin. Aber als wir begonnen haben in Salzburg, wurden große Wellen ausgeschlagen, weil wir begonnen haben, ohne uns zu erkündigen, bei der zuständigen Evangelischen Allianz. Es tut mir leid, aber ich habe nicht gewusst, dass sie die Kompetenzen haben von dem Herrn der Ernte. Und ich habe mich nicht erkundigt bei ihnen. Ich habe informiert verschiedene Leute und wir haben angefangen. Und dann haben wir 30 Gläubige gehabt in Hallein, Bad Reichenhall. 30 Gläubige auf einer Fläche und alle neue Christen und viel Begeisterung da. Wir haben eine Gemeinde begonnen. Und wir haben einen dann wiederum auf den Deckel gekriegt, weil wir uns nicht erkundigt haben bei den Gemeindebunden, ob sie Absichten hatten, in Hallein zu arbeiten. Sie hatten Absichten, aber sie hatten nicht 30 Seelen. Und das ist ein Unterschied. Absichten hat viel. Ein Bruder hat mir mitgeteilt aus Niederbayern, dass als sie begonnen haben, evangelistisch, und der Herr hat wirklich gewirkt, und zwei Gemeinden sind entstanden durch die Arbeit dort, dass ein Pastor von einer bestimmten Denomination ihre Gemeinde als ihr Unwesen in der Gegend bezeichnet hat, in seiner Gemeindezeitschrift. Er glaubt es dem gleichen Evangelium wie wir. Das Problem ist, er hatte eine Strategie, die nicht nur seine eigene Arbeit irgendwie regeln sollte, aber wo er erwartete, dass andere seine Strategie anerkennen. Und hier ist wirklich Rücksichtnahme einerseits in Ordnung, aber in Ordnung von beiden Seiten. Und sehr oft wird es möglich sein, dass man die eigene Strategie revidieren kann. Jahrelang haben wir Bekehrten aus diesem Berggau geschickt in eine Gemeinde in Salzburg. Aber die sind nicht weitergekommen. Die Gemeinde war vor, laut einer Gemeindestudie, war vor 15 Jahren 24 Leute, ist heute 25 Leute. Und wir hätten auf unsere Arbeit in Salzburg vielleicht verzichten sollen wegen dieser Gemeinden. Ja, aber das Problem ist, heute sind 50 in Hallein, sind 150 in Salzburg, sind 40, 50 in Ried, sind 30 in Mattighofen und all diese Gemeinden. Darauf hatten wir verzichten sollen wegen Rücksichtnahme. Das verstehe ich nicht. So, wir müssen hier lernen irgendwie, und das hätten wir besser lernen sollen am Anfang, Absprache miteinander, aber nicht notwendigerweise, dass wir unsere Strategie einer anderen Gemeindebewegung unterwerfen. Aber man musste brüderlich miteinander über diese Dinge reden. Aber es ist wichtig, eine Missionsstrategie zu haben. Und wichtig, dass du das von Gott bekommst und nicht durch Verhandlungen an einem Allianztisch oder sowas. Ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen hier. Denn Gott wird es viel wesentlicher sein, dass in einem Ort eine Gemeinde entsteht, egal wie sie heißt, als dass das Ego von irgendeinem Missionar oder Bundesobmann irgendwie befriedigt wird. Entschuldigung, aber das sind einfach wichtige Überlegungen. Besonders in einem Land, wo so viel Christliches schon vorhanden ist. Zweiter Punkt, der Wirkungskreis des einzelnen Christen. Rudi, ich habe meinen Zettel verloren. Was hören wir auf? Okay, gut. Wir kommen dann schon hin. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Anlässlich der Steinigung des Stephanus wurde eine Verfolgung ausgelöst. Die Gläubigen wurden zerstreut. Vers 4. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die Zerstreuten gingen nun umher und verkündigten das Wort. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort aus allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern, Kyrene, welche als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Am Anfang standen die Apostel im Mittelpunkt der Verkündigung. Und Leute schlossen sich der Apostellehre an. Und sie taten große Wunder. Und große Menschenversammlungen kamen zusammen, um das Evangelium zu hören. Als die Verfolgung ausbrach in Jerusalem, blieben die Apostel da.
Und die Gläubigen wurden zerstreut. Und Gott will uns hier vor Augen führen, was er durch gewöhnliche Christen tun will. Der große Kirchengeschichtler Kenneth Scott Lateret schrieb, die Haupttäter in der Verbreitung des Glaubens waren Männer und Frauen, die in ihren eigenen Unterhalt, durch einen säkulären Beruf verdienten, teilten ihren Glauben auf natürliche Art und Weise den Leuten mit, denen sie begegneten. James Kennedy, bekannt für seine Evangelisationsprogramm, sagte, die größte Irrlehre der Kirchengeschichte ist, lasst den Prediger Georg es tun. Ich bin nicht einverstanden mit der Wertung, aber das ist schon ernst. Wenn man die Ansicht vertritt, ah ja, der Prediger, der ist bezahlt und er soll diese Aufgabe erfüllen. Während Gott ein besonderes Gefäß in der Person des von Saulus von Tarsus vorbereitete, bekam die gewöhnliche Christen, wenn man das so sagen darf, über heilige Priester, bekamen die gewöhnliche Christen das Vorrecht, zu evangelisieren. Und die zerstreuten Gläubigen evangelisierten aber zunächst nur Juden. In Antiochien ist das Zeugnis der Judenchristen über die kulturelle Barriere hinausgegangen und auch Nichtjuden bekehrten sich in Mengen in Antiochien. Wir wissen, das ist der Fall. Ich sage überhaupt nichts Neues heute, wenn ich sage, dass es leichter ist, Leute in dem gleichen Kulturkreis, Leute in der gleichen Verwandtschaft, Leute in der gleichen Umgebung zu erreichen, wo so viel Verbindendes da ist. Und manchmal betrachten wir Schranken der Kultur und der Sprache als Hindernisse für Weltevangelisation. Sie sind nicht notwendigerweise Hindernisse. Wisst ihr warum? Lies Apostelgeschichte 17. Wie argumentiert Paulus? Er sagt, Gott hat die Grenzen der Menschen und ihre Zeiten bestimmt. Wieso? Auf dass sie ihn suchen und wohl finden können, tasten herum nach Gott. Und er ist nicht weit von einem jeden. Gottes große evangelistische Absicht steht hinter der Völkerteilung. Und es ist so, dass er uns die Kraft des Heiligen Geistes verspricht, kulturelle und Sprachbarrieren zu überwinden. Und wenn wir einmal eine solche Schranke überwinden und das Evangelium sich in einem neuen Volk oder Berufsgruppe oder irgendwas Fuß fasst, dann geht das Evangelium wirklich los. In Singapur zum Beispiel sind mehr als 75% der Ärzte bekehrte Christen. Mehr als 75%. Vor ein paar Monaten, der Präsident von Singapur redete am nationalen Fernsehen und machte einen öffentlichen Appell an die Ärzte des Landes, nicht mehr zu reden über das Evangelium auf der Arbeit, sondern ihre Patienten bitte zu behandeln. Der Grund dafür war, dass so viele Muslime sich aufregen, weil sie gehen ins Krankenhaus und werden andauernd evangelisiert von gläubigen Ärzten. Musst dir vorstellen, mehr als 75%. Das ist, was passieren kann, wenn das Evangelium in einer Berufsgruppe Fuß fasst. Jetzt in Bulgarien, in einem Land mit sehr wenigen Christen bis vor kurzem, das Evangelium läuft wie ein wildes Feuer durch das Land. Und Stravko sagt, fast überall in größeren Orten sind Gruppen entstanden, charismatische Gruppierungen unter den Zigeunern. Wieso? Ja, das Charismatische und ein bisschen herumhüpfen, das passt sehr gut in ihre Mentalität und all das. Es fand Eingang bei ihnen. Das Problem damit ist, wenn die normalen Bulgaren das anschauen, was da passiert, sind sie nicht interessiert an das Evangelium und will nicht eine positive Wertung der charismatischen Art hier geben. Eigentlich ist es nicht positiv. Es wirkt gegen das Evangelium für die Bulgaren. Aber man sieht doch, dass in einer gewissen Schicht das Evangelium läuft. Es gilt, Eingang zu finden. Es gilt, Schranken zu überwinden. Dass das Evangelium sich Fuß fassen kann in einer Gegend, in einer Verwandtschaft, in einer Berufsgruppe. Und dass es sich von dort ausdehnen kann. Die Wirkungskreise von Gläubigen Naja, dieses Phänomen kann man öfters in den Evangelien und in der Apostelgeschichte beobachten. Der Andreas holt sein Bruder Petrus, der Philippus Nathanael, Matthäus holt Zöllner und Sünder herbei, seine Arbeitskollegen und diejenigen aus seiner Gesellschaftsschicht. Hier Jesus wird verurteilt von guten bürgerlichen Typen, weil er mit einer gewissen Gesellschaftsschicht sich identifizieren lässt. Zacchaeus gleichfalls. Cornelius holt seinen Haushalt zusammen. Das heißt nicht nur seine Frau und Kinder, seine ganze Diener, seine engste Verwandten, alle waren da, seine ganze Hausknechte und seine Boten, vielleicht auch sein Unteroffizier, alle zusammen geholt, um das Evangelium zu hören, als Petrus kam. Der Kerkermeister, durch ihn wurde seine Familienmitglieder erreicht. Die Frau am Brunnen war besonders wirksam. Sie erreichte ihr ganzes Dorf. Aber beachte, liebe Ladies, wir sagen manchmal, Frauen dürfen Männer nicht evangelisieren. Ich möchte nur wissen, wo ist deine Bibelstelle? Es gibt keine. Es gibt aber gegenteilige Bibelstellen. Was wollen wir sagen? Es kann gefährlich sein, langfristige, intensive evangelistische Bemühungen zwischen Männern und Frauen. Das findet man hier nicht. Auf eine sehr freiliche Art und Weise sagt sie, dem männlichen Ego natürlich in Betracht ziehend, Gentlemen, ich habe einen Mann getroffen und er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Oh, es waren zumindest 6 Männer in dem Dorf, die sagten, alles? Und dann sagt sie, na ja, wer wäre ich, so etwas zu beurteilen? Ich bin doch ein Weib und habe meine Vergangenheit. Aber das könnte doch nicht der Messias sein. Ihr könntet das besser beurteilen als ich. Und sie gingen draußen und sie beurteilten und sie machten es ganz deutlich. Wir glauben an dir nicht wegen dieser Frau. Oder? Was ist das? Das ist ein männliches Ego. Und im 20. Jahrhundert, am Ende des 20. Jahrhunderts, ist er immer noch da und lebendig. Dieses männliche Ego. Aber hier ist eine Frau, die ihr ganzen Bekanntenkreis erreichen kann. Das ist ein Phänomen in der Bibel, das wir beachten sollen. Verschiedentlich genannt, the Andrew Principle. Ich erinnere mich viel früher, die Navigatoren haben das gesagt. Sie haben Andrew Dinners gehabt. Ein großes Essen und jeder hat seine Freunde eingeladen. McGraver nennt dieses Phänomen die Brücken Gottes. Wie Gott eine Brücke baut zu einer ganz neuen Verwandtschaft oder Kultur durch den ersten Bekehrten. Wynne Arne redet von dem Oikos-Prinzip, das Hausprinzip, du und dein Haus, und definiert das nicht nur als die paar engste Verwandten, die du hast, aber je nach der Enge deiner Beziehungen, deine Bekanntenkreis, deine Verwandtenkreis, die Berufskollegen. Hier ist die Rede von zwischenmenschlichen Beziehungen, die bestehen und die als Brücken für das Evangelium in einen neuen Wirkungskreis, in ein neues Territorium dienen können. Das Netzwerk von gemeinsamer Verwandtschaft in der Großfamilie, von gemeinsamer Freundschaft, die Freunde, Bekannten und Nachbarn und von gemeinsamer Teilnahme, Arbeitskollegen, Studienkollegen, Tennispartner. Als ich in Ponga wohnte, war ich in diesen schönen Bergen. 4 meiner Skilehrer und 4 Skigefährten haben sich bekehrt. Jetzt wohne ich am Flachland und ich spiele Tennis mit einigen Leuten. Ich kann nicht Skifahren am Flachland mit den Leuten. Und ich denke beim Langlaufen, ich denke, meine Güte, es geht so langsam und es gibt eine Straße da drüben. Ich habe so viel bezahlt für mein Auto. Langlaufen ist für mich langweilig. Skifahren ist doch, Alpinskifahren ist doch was anderes. Aber Tennis spielen, das ist was. Und durch diese Art und Weise haben wir Kontakt zu Menschen, die wir auch erreichen können. Wynne Arne, eher bekannt im amerikanischen Raum, ein Jünger von Donald McGraven, machte eine Studie mit McGraven zusammen über das Wachstum von Gemeinden. 14.000 Christen wurden gefragt, was oder wer bewirkte es, dass sie zum Glauben an Christus und in die Gemeinde gekommen sind. Das sind 14.000 aktive Gemeindeglieder. Besondere Notsituation, 1-2%. Spontane Gemeindebesuch, das wäre viel größer in Amerika als hier, 2-3%. Liebe Brüder, ich möchte niemanden beleidigen. Pastor, 5-6%. Besuchsproblem, Programm. Programm. 1-2%. Wobei, man muss das revidieren hier am Ende. Kinderarbeit, 4-5%. Natürlich bekehren viele sich durch die Kinderarbeit, aber sie sind meistens Kinder von Gläubigen. Es sind viele Bekehrungen, wenige landen in der Gemeinde. Man muss irgendwie überlegen, was das für Bekehrungen sind in der Realität. Kinderarbeit eng verbunden mit Gemeindearbeit würde wahrscheinlich mehr Prozente ausmachen, als wir hier lesen. Ein evangelistischer Feldzug, 0,5-1%. Gemeindeprogramm, weißt du, ein besonderes Programm, 2-3%. Freunde und Verwandte, 75-90%. Wobei, bei Freund musst du das als Amerikaner verstehen, nicht als Deutsche, okay, Freund. Der Amerikaner sagt, ja, ich habe einen Freund. Aber wie heißt der übrigens? Ist ganz anders, die Amis, gell? Und so, wenn er sagt Freund, er meint meine Berufskollegen, ich war im Urlaub und mal bin ich ihm begegnet, das sind Freunde und Bekannten, Freunde Unbekannten in unserer Sprache. Aber beachte hier der Prozentsatz, der durch normale Beziehungen zum Glauben gekommen ist. Ich habe gehört irgendwo, dass es eine Studie durchgeführt wurde in Baden-Württemberg. Ist das wahr? Eine ähnliche, mit ähnlichen Ergebnissen? Wenn jemand davon weiß, dann möchte ich gerne diese Studie haben. Ich habe davon gehört. In einem Gemeinschaftskreis, ich glaube, in Baden-Württemberg. Hier ist eine Brücke Gottes in Pongau. Ein Gendarm bekehrte sich. Und dann sein Kollege, ein anderer Gendarm, bekehrte sich durch ihn, seine Mutter, seine Schwester und Frauen in der Nachbarschaft. Dann der Bruder von dem Gendarm bekehrte sich. Der Gendarm ist so fleischlich wie Geist. Aber am Anfang war er ein bisschen heiß für Jesus. Und ein paar Bekannten haben sich bekehrt. Schließlich seine Frau, die ihn jetzt in den Schatten stellt. Durch seinen Bruder bekehrte sich sein Arbeitskollegen Karl. Durch ihn sein Kindheitsfreund Franz, durch Franz sein Freund Gerhard und durch Gerhard seine Mutter. Eigentlich, er heißt Gerhard Wagner und er heißt Gerhard Wagner. So Gerhard Wagner ist Gerhard Wagners Urgroßvater. Durch Gerhard bekehrte sich sein Sandkastenkollegen Felix, durch Felix seine Bekannte Inge, seine Mutter Helinde, sein Bruder Björn, seine Schwester Elke, seine Freundin Birgit, er hatte einige Freundinnen, das war ein Problem. Was sagst du? Ja, danke. Birgit. Durch Elke, später ihren Freund und späteren Mann Roman. Durch Felix dann bekehrte sich Peter. Durch Peter seine Frau. Dann durch Peter den Freund, oder er hat Nachhilfestunden gegeben in Mathematik für Herbert, der eine Matur oder Abitur nachgemacht hat als Erwachsene. Dann durch Herbert Werner, durch Peter, sein Kollege aus der Schulzeit, Willi, durch Willi Christe und Christus Mann, Willis Freundin, spätere Frau. Dann Gerhard, seine Frau Andrea, durch Gerhard, seine Schwester und Mann, durch Andrea, ihre Schwester und Schwager, und durch Andrea, ihre Mutter und Tante. Das ist Evangelisation, wie sie im Neuen Testament erlebt wurde. Ein entscheidender Hinweis. Als Gerhard zum Herrn kam, sagte ich, Freund, glaubst du das? Ja. Okay, du kannst jetzt draußen gehen und mit großem Eifer jeden sagen, sie sollen das glauben. Oder, wenn du willst, dann helfe ich dir. Und gemeinsam mit ihm haben wir seinen Bekanntenkreis evangelisiert. Und das haben die jungen Christen getan damals. Sie brachten Leute, sie sagen, komm und sieh. Sie brachten Menschen zu Jesus. Gut, das ist sehr geistlich. Wir bringen Leute zu Jesus. Aber vergesse nicht, dass Jesus ein erfahrener Prophet war, der die Botschaft besser sagen konnte als der junge Gläubige selbst. Und obwohl Jesus nicht hier ist heute, ist der bekannte Prophet, ist der weniger bekannte Prophet immer noch da, der besser weiß, das Evangelium zu erklären als der Baby Christ. Vergiss nicht bei Netzwerken von Beziehungen, dass du mit dem Baby Christ begleiten sollst, damit er nicht zu viel Blödsinn anstellt im ersten Halbjahr. Einer schrieb seine Mutter, seine Eltern, und präsentierte zu gleicher Zeit die schlechten Noten, die er bekam von der Universität. Er ist sehr dankbar für die christliche Erziehung, die er daheim genossen hat. Nur eines tut ihm leid, und das ist, dass er katholisch erzogen wurde. Ein anderer stand dort bei der Taufe, gab sein Zeugnis, und sein Vater ist ein sehr schwer verdienender österreichischer Leiter von der ganzen Stromgesellschaft. Gell? Wirklich ein angesehener Mann, sitzt mit seiner Frau auf der ersten Reihe und muss Folgendes hören. Naja, ich bin sehr dankbar für meine Erziehung, meine Eltern sind Christen. Naja, zumindest Katholiken. Du musst einfach den jungen Christen helfen, rechtzeitig, sowas zu meiden. Aber ich will kombinieren meine zwei Schwerpunkte bei diesem Vortrag, das ist Geographie und der Wirkungskreis von einem Gläubigen. Ich möchte euch zeigen, die zwei Dinge zusammen. Das ist dieser Wirkungskreis, den wir gesehen haben hier. Das ist aber geografisch. Hans wohnte hier, sein Bruder wohnt da, sein Bruder Gerhard wohnt da, alle diese Leute wohnten in Bischofshofen. Gerhard und Herthe siedeln jetzt, um eine neue Arbeit zu beginnen, in Werfen. Gerhard ist übrigens einer der Ältesten der Pongauer Gemeinde. Alois, der Gendarm, ist einer der Ältesten der Pongauer Gemeinde. Peter Lackner ist begabter junger Evangelist und einer der Ältesten der Bischofshofener Gemeinde. Und mit Peter Lackner, mit einem anderen zusammen, hat die Gemeinde gegründet in Lungau. Felix, der mit mehreren Freunden, ist mit mir gezogen und mit Christian ist eigentlich mir vorausgezogen nach Salzburg und ist einer der Gemeindegründer der Salzburger Gemeinde. Und als die Gemeinde angewachsen ist, bis etwa 100 Seelen, nahm er 30 Gläubige mit nach Hallein und heute ist die Gemeinde 50 erwachsene Gläubige in Hallein. Willi, der Schulfreund von Peter, ist ein Geschäftsmann in Hallein. Er war der erste Gläubige in Hallein. Und durch ihn hat der Paul und Christus sich bekehrt. Und zusammen mit Felix, Paul und einem anderen heißt, und zwei andere Brüder, bilden die Leitung der Gemeinde in Hallein. Alois' Mutter übersiedelte nach Oberndorf und führte einige Leute zum Herrn. Herbert ist beruflich jetzt in Mondsee, wo wir eine neue Bibelstunde haben. Seht ihr die Möglichkeiten durch einen Bekanntenkreis? Das sind die Möglichkeiten hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gemeinden. Sind inzwischen nur 3, 4 Gemeinden. Aber wir müssen einen Blick haben für diese Brücken Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass wir viel zu lernen haben über die Zurüstung der Christen zur natürlichen, persönlichen Evangelisation. Das wird unser Thema sein, aber später.